Guten Morgen zusammen. Ich bin Eduard Löffler. Vielleicht, wer aufmerksam war, hat sich gehört, es ist zweimal Löffler. Ja, das stimmt, das ist unser Sohn, Markus. Er wollte nicht sagen, dass ich sein Papa bin. Er sagt, mach lieber du das. Sag ich, na ja, wenn ich schon vorne stehe, mache ich es. Also die meisten haben es natürlich gewusst, aber ich begrüße Leute, die ich vor langer Zeit gesehen habe, hat mich gefreut. Leute, die ich gar nicht erwartet habe, hier zu sehen. Und allgemein freue ich mich auf diesen Morgen oder auch jetzt Lobpreis. Wir waren letztes Wochenende mit meiner Frau unterwegs und dann habe ich gemerkt, Mensch, es ist zwar schön unterwegs sein, aber es ist auch irgendwie ganz gut, dass man weiß, am Sonntag kommt man her, man sieht Leute, man singt miteinander, man betet, man tauscht aus, trinkt Kaffee oder freut sich oder klagt sein Leid oder wie auch immer, man lebt, nimmt am Leben dran teil. Vor längerer Zeit, nee, ich bete noch. Lieber Heiland, sei du jetzt bei uns, mach bitte meinen Mund auf für dein Wort, mach unsere Ohren, dass wir es hören und dass wir dein Wort in unsere Herzen aufnehmen. Amen. Vor ewig langer Zeit, als ich jung war, habe ich immer wieder gehört in der Ausbildung, wenn ich irgendwas nicht wusste und Meister fragte, wie soll ich es machen, hat er gesagt, frag den Bettstatter oder mach's wie der Bettstatter. Ich habe jahrzehntelang nicht gewusst, wie macht der Bettstatter, wer ist der Bettstatter, den man da fragen muss. Ich kenne einige Leute, die in Bettstadt wohnen, aber selbst die wissen nicht, was das ist. Und der Bettstatter Schmidt soll man fragen. Oder machst wie der Bettstatter Schmidt. Und irgendwann einmal vor etwa 10 Jahren habe ich einen Kollegen gehabt und ich habe ihm das, mein Leid geklagt. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, es gibt ja das sowas. Und dann hat er nachgeforscht. Dann kam er ganz glücklich mit einem Ausdruck aus dem Internet und sagte, Anfang des 20. Jahrhunderts, als Bayern noch Königreich war, gab es einen Schmied in der Nähe von Bamberg und wenn er sein Tagewerk verrichtet hat, ging er oder mal gerade in der Stadt war, hat er sich mal zum Feierabendbier hingesetzt und gern sein Bier getrunken. Und einmal kaum mehr hat er sich hingesetzt, plötzlich kam Gendarmerie oder irgendwie hieß es damals noch ein bisschen so französisch, nicht nur fränkisch. Und dann haben die geschrien, so Zapfenstreich, fertig, ab, alle nach Hause, schnell austrinken und raus hier. Und dann hat er in Ruhe weiter getrunken. Und die Leute, und da gab es einen Gendarm, der hat es wohl drauf ankommen lassen. Anscheinend gab es immer schon solche Leute, die haben ihr Amt sehr, sehr ernst genommen. Und dann hat er gewagt, den Schmied, den Alten von jüngeren Burschen da irgendwie ein bisschen anzufeuern oder anzuheizen oder ihn zu stritzen. Und dann hat er sich gar nicht aus der Ruhe gebracht, hat den Ruhe nochmal abgesetzt. Und der Gendarm verstand das, dass er irgendwas gegen ihn hat. Ja, und dann hat er sich vor ihm aufgebaut und hat verlangt, er soll sofort. Und dann hat er gesagt, ich, also auf Bayerisch oder Fränkisch hat er gesagt, ich mache, wie ich es mache, anders mache ich es nicht. Ja, also erst trinke ich aus und dann, wenn ich fertig bin, dann. Ja, und dann, der Gendarm hat sich aufgeregt und hat geklagt. Das war Majestätsbeleidigung, weil der hat ja den bayerischen Prinzen oder König vertreten und irgendein Schmied aus irgendeiner Vorstadt hier hat gewagt, dem zu widersprechen. Und der Richter, der war schon genervt von dem einen. Und alle Leute waren schon aufgebracht, wie wird es denn jetzt ausgehen, weil endlich jemand hatte ihm Stirn geboten. Und dann hat der Richter gesagt, der Schmidt hat nichts Schlimmes gemacht und hat keine Majestät beleidigt, sondern hat gesagt, wie es ist, er macht es, wie er macht und anders macht es nicht und fertig. Seitdem wurde das wohl zum Spruch, mach's wie der Bettstatter oder frag den Bettstatter, mach, oder im Grunde genommen heißt es, mach wie du willst, Hauptsache ich werde in Ruhe gelassen. Ja. Aber jetzt, was hat das mit unserem Text zu tun? Ich habe den Text aus dem Markus-Evangelium genommen, 2. Kapitel, 1. Vers bis zum 12. Also das ist die Heilung von dem Gelähmten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war, also Jesus. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Mengen, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als Jesus nur ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und als Jesus erkannte, sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, sprach er zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Das ist eine Geschichte, die gehört zu meinen Lieblingsgeschichten. Ich habe sie mir früher immer wieder so vorgestellt, und eigentlich auch für heute hatte ich vorgehabt, so Bohrschlagmaschine mitzunehmen, Verlängerungskabel, aber ich wusste nicht, ob wir dann hier den gleichen Ton treffen. Dachte ich, okay, vielleicht das kann ich lassen, aber ich habe so einen Rucksack zu Hause. Dachte ich, tue in die Tüte so ein bisschen Bauschutt rein, ja, und dann zeige ich so ein bisschen mal so, lass euch zappeln, ob ich jetzt den Staub nun schmeiße oder nicht. Ja. Einfach, naja, wenn wir jetzt den Text uns hier anhören, Leute wollen zu Jesus, ihren kranken, bekannten Mensch bringen. Und die anderen stehen davor, sind so nett und sagen: Wir waren zuerst hier, das ist mein Platz. Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch schon mal vorgekommen ist, dass man, also vor Jahrzehnten war es ein paar Mal so, dass ich in eine Gemeinde kam, setzte mich auf einen Platz, ohne zu wissen, dass es Stammplatz von irgendeinem Gemeindebruder war. Und dann sitzt du da und bumm, wirst dann gestuft. Gibt es Leute, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja? Und dann wirst dann geschubst und dann sagst du: Das ist mein Platz. Ja? Also, und musste ich, weiß man ja nicht, aber gut. Solche Erfahrungen gab es ja, wie gesagt, jetzt nicht nur vor 2000 Jahren, anscheinend jetzt vor auch kürzere Zeiten. Aber ich meine, die wenigsten werden aus böser Absicht sowas getan haben. Nur jetzt spricht sich drum, wenn man vorher liest, Jesus hat sich Kapernaum, die Stadt, irgendwie so rausgesucht, war bei ihm in der Nähe, 30 Kilometer von ihm zu Hause, aber trotzdem ein bisschen was anderes, was Neueres. Und da hat er schon mal ein Wunder getan und hat er zu dem Gelähmten gesagt: Hey, bitte nicht verraten, dass es sowas gut hier ausgegangen ist. Und was macht der Typ? Der geht raus: Ah, ich wurde gesund. Und plötzlich konnte Jesus nichts mehr machen und musste sich zurückziehen. Und deswegen heißt es zu Beginn unserer Geschichte: Und nach einigen Tagen, Monaten, Wochen kam er wieder nach Kapernaum. Da hatte er anscheinend seine Bekannten, und dann hieß es: Und er war im Haus, in der Synagoge, bei Bekannten, beim Petrus, bei sonstigen Leuten, die er dort angetroffen hatte. Er war einfach im Haus von einem guten Bekannten, und das war voll. Nicht nur im Haus, sondern ums Haus herum genauso. Da können wir uns jetzt ausmalen und ja, uns bedauern oder sagen: Ja, gibt es vielleicht Zeiten, wird hier alles voll, oder wir ziehen noch in bessere Räumlichkeiten um, wo es dann für alle Platz reicht. Aber es kamen Leute, es heißt ja hier, zum ersten Mal wurde mir bewusst, das waren nicht nur vier, weil ich war immer fest verbissen in Vergangenheit, das waren vier Leute. Ich meine, es erklärt sich gut, vier Evangelien, vier Leute, vier steht für Gesetz, also so wie alles wie eigentlich. Aber es waren vier, die ihn getragen haben. Und der Text sagt, von einigen. Also das heißt, es waren auch noch ein paar Leute, die waren verwandt, vielleicht mit dem bekannt oder haben sie ihn zu betreuen gehabt. Vier Leute haben es nur getragen. Okay, jetzt ein Gelähmter, der Muskelschwäche hat, wird nicht so besonders schwer sein. Also pro Person habe ich mir überlegt, so Kiste Bier voll vielleicht, haben die zu viert getragen. Naja, so, dass man ungefähr weiß, was es so auf einen Arm oder das andere bekommt. Die haben ihn getragen und es wird uns überhaupt nichts erzählt, was sagt der denn Gelähmte. Er war ja gelähmt, aber er war nicht sprachbehindert. Ich habe im Sommer Praktikum gemacht, war zwar jetzt nicht so besonders was Neues, aber ich habe Leute näher kennengelernt, die sich schon aufgegeben haben. Und dann hieß es, Eduard, das wird einer der wichtigsten Aufgaben sein, die Leute zu motivieren, zu mitmachen, dass man trotzdem, obwohl man denkt, oh, es sieht ja aussichtslos, dass man sich aufrauft, einem Mut zuzusprechen. Und dann derjenige, der am Anfang zuerst gut drauf war, plötzlich eine Woche später total depressiv und umgekehrt. Der eine, der total depressiv war, zum Schluss, wow, war er aufgeblüht. Und dann einfach solche Veränderungen zu sehen, zu erleben, war natürlich auch sehr interessante Sache. Aber konnte ich mir dann jetzt beim nächsten Mal vorlesen, durchlesen dieses Textes, mir vorstellen, dass der Gelähmte sie gefragt hat, seine Verwandten oder wer es, Freunde, lasst mich in Ruhe. Vielleicht hat er auch den Wunsch geäußert zu sterben. Vielleicht hat er sonst irgendwelche andere Wünsche gehabt, dass sie ihn nicht irgendwohin schleppen oder einfach mal in Ruhe lassen. Und die wollten ihn aber vor Jesu Füße bringen. Und die vier Leute, die Träger, sage ich mal, begleitet haben, die haben bestimmt schon Lärm gemacht, man soll doch durchlassen. Da wird ein Kranker vorbeigebracht. Und die Bibel zeigt uns das oder erwähnt nicht einmal, oder die Evangelisten erwähnen keine Gegenargumenten. Fakt ist, die sind nicht durchgekommen. Aber dass die sich nicht so leicht haben abwimmeln lassen, zeigt, wie heißt das, dass man erfinderisch ist. Und das sind ja halt so manchmal die Handwerker. Wenn es nicht weitergeht, dann wird irgendwas ausgedacht oder irgendwie sich irgendwelche Erleichterungsgegenstände oder Werkzeuge dazu gebastelt, um die Sackgasse zu überwinden oder ungeklärte Lage zu klären, dass man dann weitermachen kann. Die Leute haben probiert, durch die Menge, durch die Fenster ging alles nicht. Wir wissen ja, dass die Dächer damals oder bis heute noch werden ja flach gemacht im Orient. Und dann haben sie es aufgegraben, aufgemacht. In manchen Übersetzungen heißt es, sie nahmen die Ziegel ab. Ja, das klingt so eher staubfrei. Aber es war ja auch mit Lehm und sonstigem allem. Also da, wo ein bisschen was länger gelegen ist, da gibt es genug Staub. Und ich wundere mich, die Leute sitzen da ohne, wie heißt das, Klimaanlage, Sommer, Hitze, man schwitzt und drunter raselt Staub, Dreck. Man würde gerne zurückspringen, kann aber nicht. Es steht der Nächste, überall von Nächsten umgeben. Und dennoch schaffen die das und lassen den Kranken zu Jesu Füße. Und dann dieser Satz, als nun er ihren Glauben sah. Jesus sieht Glauben von den vier Freunden, von Leuten, die mit angepackt haben. Und dann habe ich mich gefragt, wo wäre ich in dieser ganzen Menge? Weil das musste ja alles, sage ich mal, Gemeinde sein oder christlich interessierte Menschen. Es war ja, wenn man will, so etwas wie eine Evangelisation. Dass die Leute zusammenkamen, um einen seltenen Evangelisten, Prediger oder Wortausleger anzuhören, anzuschauen und was mitzuerleben und dann sehen sowas. Und dann frage ich mich, wo wäre ich? An der Tür im Hof wäre ich vielleicht ein bisschen etwas früher gekommen, also um bessere Plätze einzunehmen. Also heute früh mein Sohn und ich, wir waren gleicher Meinung, müssen wir ein bisschen rechtzeitig da sein, dass man nicht hektisch. Und dann höre ich im Lobpreisteam, ach, das war ja gut, wenn man rechtzeitig da so alles so. Denke ich, aha, auch sehr schön. Ja, ich meine, es ist so erleichternd, dass man dann, sage ich mal, ohne Hektik irgendwo sich hineinsetzt. Aber was nützt es mir, wenn ich dann zum Hindernis für jemanden werde oder jemandem seinen Platz wegnehme? Und dann heißt es, klar, ich meine, heißt es in der Bibel, wenn du zu Besuch kommst, nicht, dass du dich gleich nach vorne auf die ehrenvollste Plätze hinhockst, sondern bleib halt demütig irgendwo hinten stehen, bis du nach vorne geladen wirst. Gibt es ja auch alles in der Bibel. Aber hier ja, dass er sieht ihren Glauben und spricht zum Gelähmten. Und dieses Verhalten von Jesus ist total so unterschiedlich, wie wir es bloß uns gar nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, also jetzt wieder zu unserem Pettstatter Schmidt. Also es gab ja früher so Bändchen, was würde Jesus tun? Ja, also da habe ich dann auch gedacht, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber hier hätte ich nie erwartet, dass er, eigentlich ist ja klar, was wollen die Leute? Ob es der Gelähmte selber das wollte oder nicht, weiß man ja nicht. Weil ein paar Wunder später heißt es ja, Jesus fragt einen Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Ist das eine Überraschung? Jesus fragt einen Blinden, was soll ich dir tun? Weil manche kranken Menschen haben sich dermaßen schon mit der Krankheit befreundet oder eingewöhnt, dass sie ja, das als ihre Persönlichkeit schon ansehen oder Angriff gegen ihre Persönlichkeit, wenn man versucht, denen das irgendwie wegzunehmen oder sie selbstständig zu machen. Und manche haben es entweder verlernt oder können es gar nicht mehr anders, als abhängig von anderen zu sein. Und Jesus fragt den Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Dann fiel mir auch noch eine Frau, die ewig lange krank war mit Frauensachen, Frauenleiden. Und dann hat sie sich selber gesagt, wenn ich bloß nur Samt sein Rock anfasse, und Samt ist ja, wie? Saum. Also versäumt. Also ich wusste nicht früher, was, wenn meine Oma immer geschimpft hat, hat sie gesagt, hey, schau, dass du es nicht versäumst. Und ich denke, und dann hat meine Frau mir gezeigt beim Nähen, wenn man es umklappt, also den Rand schön abnäht, dann ist es sehr schön. Und wenn es versäumt ist, dass es dann irgendwie schlecht war. Und also, so habe ich es mir gemerkt. Auf alle Fälle, das ist ja der Boden vom Rock. Und naja, was haben wir jetzt vor 2000 Jahre später? Ja, vor ein paar hundert Jahren gab es ja noch in Europa, überall in den Städten, ja, dass man alles auf die Straßen gemacht hat. Und gerade der unterste Teil vom Rock war nicht besonders hygienisch schön und sauber. Und die hat sich damals gesagt, wenn ich bloß nur diesen Bereich von Jesus anfassen könnte, würde ich gesund. Und da war ja Gedränge so, als ob Jesus hier aus so einem Haus rauskommen würde und plötzlich sagt, halt, stopp, irgendeiner hat mich angefasst. Wer war das? Und die Leute stehen da und sagen, Meister, Entschuldigung, ja, aber Gedränge wie bei einem Rockkonzert und jetzt, wie soll man das jetzt wissen? Und er sagt, ich weiß, jemand hat mich angefasst oder meine Klamotten. Wer war das? Ich will das sofort, weil er wollte nicht, dass es im Hintergrund heimlich passiert. Und die arme Frau war natürlich erschrocken und hat dann bekannt, hat gesagt, ich war das. Und dann hat er angefangen ein Gespräch mit ihr. Dann hat sie ihm alles gebeichtet und dann hat er gesagt, ja, alles in Ordnung. Aber er wollte wissen, wer es war. Eine andere Geschichte fällt mir ein. Vater steht da, bringt seinen Sohn. Der kriegt Epilepsieanfall oder sonst was, strampelt da und Jesus kommt dazu und fragt aus, ja, seit wann passiert das? Wie oft passiert das und wie? Und der Vater zittert und erzählt alles und sagt, ich habe alles schon probiert, es hilft gar nichts. Ja? Und Jesus ruhig fragt ihn aus. Und dann sagt er, hilf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich denke, das ist ja das, dass Jesus eigentlich will, dass wir Menschen merken, wer sind wir vor unserem Gott, dass wir eigentlich nichts sind. Und das Wichtigste, was wir brauchen, ist Sündenvergebung, dass Fundament und die Grundlage gelegt wird für eine gute, normale Beziehung mit ihm als unserem Schöpfer. Und diese Beziehung kann ja dann auch weitergetragen werden in die Familie, in Freundeskreis, Mitarbeiter oder in die Gemeinde auch hinein. Und hier sagt Jesus, als er ihren Glauben sieht, sagt er zu ihm: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war nichts anderes ausgelöst als nur Fragen, Fragen, Aufregung und inneres Aufbrausen. Was hat sich bei dem Gelähmten ausgewirkt? Wird hier gar nichts beschrieben. War er fröhlich, war er glücklich? Wusste er, so, jetzt in diesem Jahr bin ich etwas eher dran als vielleicht meine ganze Verwandtschaft. Denn dem ganzen Volk einmal im Jahr stand es zu, Sündenvergebung im Tempel zu bekommen. Und der bekam das jetzt vorbei am Tempel, bei sich in der Nähe zu Hause. Ja, es hat halt einen Dachschaden genommen bei einem Haus. Leute haben da ein bisschen rumgemotzt mit der Nachbarschaft. Vielleicht wird es nicht mehr so in Ordnung sein, aber ist einiges zu klären. Kann man es vielleicht noch regeln. Aber dieser Gelähmte ist plötzlich ein Teil von der Glaubensgemeinschaft des ganzen Volkes, obwohl er immer noch krank und gelähmt ist. Bei allen anderen vielen Wundern oder auch beim ersten, was Jesus im Markus-Evangelium gemacht hat, Jesus gemacht hat, hat er auch gesagt: Geh hin, zeig den Priestern, bring alle Opfer, dass du für sauber, rein erklärt wirst, dass du wieder ganz normal ein Teil des Volkes, ein Teil des Glaubensgemeinschaft wirst. Und das erlebt der Gelähmte leise in seinem Herzen, dass er jetzt dazugehört. Er kann das vielleicht noch gar nicht in Worten ausdrücken und erfassen, aber ich denke, jeder von uns, der diese Erleichterung erlebt hat, wenn es dann hieß, dir sind deine Sünden vergeben, oder manchmal je nachdem, wie man Abendmahl feiern, heißt es ja dann auch, so wie ihr glaubt, so soll es euch geschehen, dass wir Sündenvergebung bekommen und auch einander zusprechen können. Das ist ja auch eine große Gabe, die wir vielleicht immer wieder neu entdecken müssten. Und kaum hat der Gelähmte wenigstens im geistlichen Bereich ein so Frühling erlebt und schon hört er, dass Jesus irgendwas unzufrieden ist. Ob es die anderen was gemerkt haben oder nicht. Ich meine, manche Lehrer bei uns in der Schule schimpfen und sagen: Hey Leute, von vorne sieht man so vieles, versucht es nicht abzuschreiben. Ja. Und klar, man kann ja sehen, wer was vorhat, aber Gedanken genauso lesen. Und dann geht Jesus darauf ein und sagt: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Und fragt: Was ist denn leichter zu sagen? Er reduziert das alles auf Niveau dieser Schriftgelehrten. Die haben sich, wie kann er sowas sagen? Für die war das keine Tat, dass Jesus ihm die Sünden vergeben hat. Für die war das nur ein Spruch, nur eine Floskel. Und dann sagt Jesus: Damit ihr aber seht, dass der Sohn Gottes die Vollmacht hat, die Sünden auf Erden zu vergeben, sagte zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und plötzlich macht er das. Und plötzlich geht die Menge auseinander weit. Jetzt kann er mit seinen Füßen und sogar sein halbes Zelt oder was er noch dabei hatte, mit rausschleifen. Und auf einmal hat er Platz, rauszugehen, Gott zu loben und preisen. Und dann stimmen die alle ein und wundern sich. Und dann heißt es ja, sowas haben wir noch nicht gesehen. Die Leute, die einen waren erschrocken, die anderen haben ihn gepriesen für diese Sachen. Was bei den Pharisäern aber im Herzen abgelagert ist, die haben sich gefragt und bekamen keine Fragen. Die haben gesagt, das ist Gotteslästerung. Ein paar Wunder weiter ist Jesus in Synagoge. Man bringt einen Gelähmten oder kommt ein Gelähmter zur Synagoge am Sabbat und die Pharisäer stehen da und fragen: So, was macht der jetzt? Die hatten schon Erfahrungen. Der hat ja überrascht die Leute, nicht nur einfachen, sondern auch die Angesehenen. Und er macht genau das, was sie von ihm erwartet haben. Er nimmt den Gelähmten und heilt. Er stellt ihnen die Frage: Soll man am Feiertag töten oder Leben bewahren? Soll man heilen oder vorbeigehen und keine Hilfe leisten. Und dann wollte er einfach mal darauf hinweisen. Und die sagen natürlich wiederum nichts. Er heilt den betroffenen Menschen. Und die Pharisäer gehen mit den Vertretern des Römischen Reiches raus, treffen sich draußen am Feiertag, wo man eigentlich nichts planen sollte, machen so eine extra Sitzung, extra Plan. Ich weiß nicht, wie das heißt, so im Stehen oder haben sich unterhalten, wie wollen sie jetzt gegen Jesus vorgehen? Und dann hat sie schon Absicht gehabt, ihn umzubringen. Einen Menschen, der anderen hilft, Sünden vergibt und im Grunde gar keine Bedrohung ist. Aber es passte nicht in deren Denken. Und das hat mich verwundert. Das hat mich dann auch, ja, immer wieder zum Fragen gebracht, warum machen die einen was Gutes, schleppen ihren kranken Verwandten, Bekannten, Freund, wen auch immer, kriegen keinen Zugang zu Jesus, bis sie eben sich Wege ausdenken und dann ihn doch vor seine Füße bringen. Man kann jetzt hier das auslegen und sagen, okay, wir können auch unsere Menschen, die uns am Herzen liegen, auch in Gebet sozusagen mit den Händen zu Gott tragen und für sie beten, dann muss ich mich aber auch fragen, wo stehe ich jemandem vielleicht im Weg, dass ich jemanden nicht zu Jesus durchlasse. Und wenn man sich dann fragt, ja, wie soll man es machen, kann man sagen, mach sie der Feldstätte. Also, auch die Absicht von Pettstatter war gar nicht die Absicht, den Gendarm da zu verärgern, sondern der wollte nur in Ruhe sein Bier trinken am Feierabend und dann nach Hause gehen. Genauso wie hier, unsere Leute wollten ihren Kranken zu Jesus bringen, klar gehofft, dass er krank wird, gesund wird, Genesung erlebt, aber er bekam, die hofften auf Genesung. Und der bekam einen Neuanfang, Neustart bei Gott, obwohl er behindert oder eingeschränkt war oder wie auch immer und eigentlich gar keine Chance hätte, sozusagen zu Gott zu kommen, in Glaubens-, Gebetsgemeinschaft und in vielen als Teil des Volkes mitzuleben und zu erleben. Und bekommen hat er viel mehr, als er nur gehofft hat. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir in unserem Glaubensleben darauf achten und schauen, was Jesus uns bereit ist zu geben. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, das anzunehmen und mit unserer Umwelt auch Menschen, die um uns herum sind, mitzuteilen. Also diese geistlichen Gaben oder Erfahrungen oder das, was er uns allein schon in Sündenvergebung schenkt. Amen. Ich spreche noch kurz ein Gebet. Lieber Heiland, hab du ganz herzlichen Dank, dass du auf diese Erden gekommen bist und dass du durch deine Wunden hast uns geheilt. Danken dir, Herr, dass du unsere Missetaten und Schuld auf dich genommen hast. Danken dir, dass du ohne Ansehen der Person jedem dein Heil anbietest, jedem Gemeinschaft mit dir anbietest und nimmst uns in deine in dein Volk auf, dass wir mit dir eins sein dürfen. Dank dir, Herr, dass es keine Sünde gibt, die du uns, Herr, nicht vergibst. Und danke dir, Herr, dass du uns ja trägst und erträgst. Ich bitte dich, gib uns Weisheit und auch Einsichten, klug und geschwisterlich miteinander umzugehen. Sei es in unseren Familien, sei es auch überall, wo du uns, Herr, stellst. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Amen.